Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcast. Ich habe heute zwei Gäste hier im Podcast, in der Episode. Das ist einmal Jeroen de Bruijn und Max Schöppe. Und wir wollen uns heute anschauen, was sie genau mit Black Task machen. Aber bevor wir da reingehen in das Thema, erstmal herzlich willkommen an euch beide. Und was immer ganz spannend ist für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ist so ein bisschen ein Bild von euch zu kriegen, weil sie haben euch ja jetzt im ersten Schritt nur auf den Ohren. Deswegen, was muss man denn neben eurer Arbeit vielleicht noch von euch wissen, damit man so ein bisschen ein Bild im Kopf hat? Wer mag starten?
Ja, Max, nicht los.
Jeroen, bitte du.
Okay. Ja, also für mich ist mein Beruf teilweise auch mein Hobby, aber um doch ein bisschen auch, bin ich in Freizeit vor allem handwerklich unterwegs. Mache auch gerne Fitness, also wenn ich den ganzen Tag sitze, mag ich auch noch was machen, also Fitness, spazieren etc. Ja, außerdem als Hobby bin ich ein eigener Retro-Gamer, also ich mache gerne noch Spaß mit Super Nintendo, Sega damals. Teilweise natürlich Nostalgie, aber ja, sowas mache ich in der Freizeit.
Ja, danke für die Einladung. Ich muss sagen, von meiner Seite, ich bin bis auf die Lockdown-Projekte, handwerklichen Lockdown-Projekte, bin ich handwerklich lieber in der Küche unterwegs. Bin dazu noch, was auch ein Überschneidungspunkt ist, auch mit meinem Beruf ein bisschen, bin noch aktives Vereinsmitglied bei der Pro Rare Austria, das ist ein Verein für seltene Erkrankungen, bei dem ich mich engagiere und ja, bin sonst sehr viel auf Spielplätzen unterwegs mit den Kindern.
Ja, irgendwann kennt man alle Spielplätze in der Umgebung, da kann ich dir nachfühlen.
Stimmt, ja.
Genau, bevor wir jetzt ein bisschen tiefer in euer Produkt und in euer Unternehmen einsteigen und wer was macht, helft mir ein bisschen Kontext zu geben in eurem beruflichen Werdegang. Wo kommt ihr her? Was war so der ausschlaggebende Punkt, sich dem Healthcare-Bereich zuzuwenden?
Ja, gerne. Also meinen Background habe ich eigentlich im Biomedical Engineering und in den Gesundheitswissenschaften. Ich habe da einen Forschungsfokus, der auch im Fokus oder im Kontext seltener Erkrankungen war, insbesondere Epidemiologie, auch im Allgemeinen. Und war dort auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Institut tätig. Das war in Deutschland, in München, am Institut für Therapieforschung. Und bin schon vor knapp 9 Jahren zur Black Task gekommen. Und sozusagen habe die von da an mehr oder weniger mit dem damaligen Geschäftsführer aufgebaut. Also wir waren nur zu zweit, zunächst im Projektmanagement. Und dann kamen mehrere Projekte dazu. Und damit eben auch mehr operative, administrative Verantwortung. Und genau, 2020, also Covid-Time sozusagen, war ich COO oder bin ich COO gewesen, sozusagen der Second in Line. Und seitdem der ehemalige Geschäftsführer ausgeschieden ist, so also ziemlich genau vor einem Jahr, bin ich eben gemeinsam mit Jeroen in der Geschäftsführung, also ein bisschen als kongeniales Duo unterwegs. Ja, aber deine Frage war ein bisschen andere, ne? Du wolltest auch wissen, wie sozusagen,
wie du da quasi hingekommen bist.
Die Inspiration.
Bist. Genau.
Die Inspiration. Also, Black Task hat eigentlich als was anderes angefangen. Also, muss ich ein bisschen ausholen. Die haben eigentlich als Startup im Kontext Sport angefangen, also Ausdauersport. Und waren so ein bisschen, 2010 haben die angefangen, haben diese erste Cloud-Generation Software gemacht. Also, so ein bisschen Hybrid-Cloud. Und ermöglichte dann auch Remote-Monitoring, aber es war tatsächlich eine Trainingsplanungs- und Trainingsmanagement-Software. Und 2015 hat man eben den Pivot gemacht zur Medizin und es war ein Jahr, bevor ich dazu kam. Und zentral war da schon immer dieser Unterbau für strukturierte Daten und den hat man sich eben behalten. Man hat damals schon viel mit Daten im Gesundheitskontext gearbeitet, also Herzrate, Gewicht, HRV, Temperatur etc. Und dieser Unterbau, den hat man sich eben behalten und es wurde von der Coach-Athlet-Kommunikation zur Arzt-Patienten-Kommunikation hin übertragen. Und nach diesem Kurzwechsel bin ich eben in die Verbindung gekommen mit Black Task oder fand sozusagen diese Verbindung von Technik und Gesundheit sehr spannend. Und tatsächlich habe ich, da können wir nachher vielleicht nochmal drauf eingehen, auch in meinen vorausgegangenen Tätigkeiten hätte mir das um einiges das Leben erleichtert, tatsächlich einen Unterbau zu haben, mit strukturierten Daten, wo man so sich sozusagen die Daten genau rausziehen kann, die man braucht. Ich weiß nicht, Ron hat sicherlich noch was hinzuzufügen, aber das war der Kontext, in den ich reingekommen bin. Ja.
Ja, von meiner Seite. Also ich bin eigentlich als Wissenschaftler, habe ich angefangen, habe nach meinem PhD in Bio, also biomedizinische Informatik, Postdocs gesucht. Also bin dann in Leiden, wo ich studiert habe, erst ein Postdoc. Und so bin ich immer mehr eigentlich von der Bioinformatik in der Medizininformatik nicht gerollt eigentlich. Vor allem, wenn ich dann ein Postdoc in Wien bekommen habe, in der Medu in Wien, das war vor 15 Jahren. Da habe ich eigentlich erstmal mit diesen Standards kennengelernt und auch den Bedarf an Standards, an Interoperabilität, weil ich war damals in der wissensbasierten Systeme, bisschen auch Data Science und immer wieder die Frage, wie kriege ich die Daten, wie kriege ich sie strukturiert, auch dass sie bestimmte Bedeutung haben, auch semantisch konsistent sind. Und ja, als Wissenschaftler arbeitet man dann auch mit CSVs, also mit Excel-Tabellen. Aber man kann sich dann doch in der operativen Forschung und auch medizinoperative Tätigkeit nicht vorstellen, dass es immer so geht. Also immer wieder die Frage, wie komme ich die Daten? Dann habe ich mir eigentlich auch für meinen alter Professor erste Kennenlernen gehabt mit der H7. Diese Standardorganisation, damals mit Adam Syntax, was ein Standard ist für Wissen und Wissensbeschreiben in der Medizin. Aber da war auch natürlich der Up-and-Coming-Standard war FHIR. Und da habe ich ein bisschen mitgemacht, ein bisschen mitgeschnuppert, was bedeutet das. Hat mir eigentlich sehr begeistert. Und so bin ich immer mit Touchpoint mit FHIR habe ich bekommen in unterschiedliche ja, Berufsstellen, die ich hatte. Bis ich dann gefragt wurde von Max, ob ich Interesse habe, tatsächlich was mit diesem Standard zu machen und tatsächlich nicht nur eine Lösung und Technologie damit entwickeln zu können, aber auch mittlerweile eher das Umfeld zu schaffen, wirklich der Standard selber und die Lösungen selber, die Applikationen gestalten zu können, shapen zu können, sowohl in Österreich als auch im ganzen Dachbereich.
Jetzt haben wir ja so ein bisschen geklärt, wo ihr hergekommen seid, aber und was vielleicht die Motivation war. Jetzt lasst uns noch mal ein bisschen ergänzen den Punkt, wie ergänzt ihr euch im Team? Max hatte das vorher angedeutet, ihr seid ja jetzt zusammen in der Geschäftsführung des Unternehmens. Ich kann mir vorstellen, dass auch natürlich durch euren Hintergrund so die Teamaufteilung in der Führung auch ein bisschen festgelegt ist. Aber beschreibt es doch mal, was konntet ihr aus eurer bisherigen Erfahrung einbringen in das Unternehmen und wie versteht ihr euch auch in Kombination im Team?
Also bei mir ist es ganz klar dieser Gesundheitskontext, so ein bisschen Forschung, aber nicht so ausgeprägt wie bei Jeroen. Ich habe vor der Blacktask halt schon viel Erfahrung gemacht in der IT und in Projektorganisationen. Also ich denke schon, dass mir das geholfen hat, Komplexität in Projekten zu verstehen und tatsächlich auch zu verstehen, wie Teams funktionieren oder wie sie eben auch nicht funktionieren, mit der Betonung auf, wie sie nicht funktionieren. Und sicherlich hat auch meine private Situation dazu beigetragen. Als Betroffener von einer seltenen Erkrankung, in dem Fall eine nephrologische seltene Erkrankung, es war tatsächlich schon auch prägend und auch so ein bisschen Grund für die Ausrichtung oder Neuausrichtung des Unternehmens. Dazu muss man vielleicht wissen, meine Krankenakte, das sind zwei solche Ordner auf Papier. Die habe ich schon halt sehr früh angefangen, diese medizinischen Daten zu sammeln, alle manuell. Die habe ich dann digitalisiert und versucht, sie auszuwerten und zu untersuchen, ob es irgendwelche Zusammenhänge sich ergeben. Und auch in meiner Forschungstätigkeit, sei es jetzt in den Arbeiten an der MedUni oder auch im Institut, waren es oftmals einfach nicht wirklich handhabbare Daten, die man bearbeitet hat. Also ich musste, wie viel waren es, knapp 800 Seiten PDF analysieren. Das war so semi-strukturiert. Also ich konnte. Die Suche hat funktioniert, aber das war alles andere als automatisiert. Und da habe ich mich immer schon gefragt, warum kann das nicht besser gehen? Das heißt, ich habe schon sehr früh verstanden, was die Bedeutung dieser strukturierten Daten sind. Und das war tatsächlich auch so ein bisschen, habe ich es geschafft, es zusammenzubringen, diese Welten IT und den Gesundheitskontext. Und wie Jeroen schon angeschnitten hat, war er tatsächlich schuld daran, dass wir diesen Weg Richtung, ich nenne es Fire-Based Company, eingeschlagen haben. Wir sollten nachher nochmal erklären, was das genau heißt. Wir hatten ihn damals als Berater on board, einige Jahre bevor er gekommen ist zum Unternehmen, und er hat damals sehr stark votiert für diesen einen Standard. Ich würde ihn auch so ein bisschen als das Esperanto der Gesundheitsmedizin oder Gesundheitsdaten bezeichnen. Das hatten wir damals übernommen und ihn hatten das Glück, ihn ein paar Jahre später mit an Bord nehmen zu können.
Aber dann lass uns doch da direkt einsteigen. Also was ist eine Firebase Company? Vielleicht ist es dem einen oder anderen kein Begriff und das macht doch an der Stelle sehr viel Sinn.
Ja, klar. Also FHIR ist sozusagen ein internationaler Standard, der ausgeschrieben heißt der Fast Healthcare Interoperability Resource und beschreibt eben ein Modell, das Daten sehr eindeutig beschreibt, also semantisch und syntaktisch. Das heißt, wir wissen, über was wir reden. Und wir als Unternehmen helfen eben dabei, dass wir Systeme miteinander verbinden und die Daten reibungslos ausgetauscht werden können. Dafür setzen wir eben diesen Standard ein. Es gibt viele Standards. Es ist auch sozusagen eine eigene Historie, wie die gewachsen sind. Das ist sozusagen der, würde ich mal sagen, aktuell sehr weit verbreitete Standard, auf den man sich auch geeinigt hat. Wird getrieben durch eine große Community und wir sind sozusagen ein Unternehmen, das Stakeholdern Wissen vermittelt und sie unterstützt in der Umsetzung, aber tatsächlich auch mit Lösungen in dem Kontext unterstützt.
Jetzt hört sich das schon fast wie der Startup-Pitch an, aber vielleicht lass uns da
Ja,
jetzt nochmal drauf aufsetzen,
gerne.
denn wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gehört, Black Task, aber was konkret macht ihr denn, das jetzt vielleicht auch einfach nochmal den Pitch nochmal verfeinert für unsere Zuhörerinnen?
Also, wenn man konkret unterstützen wir Unternehmen mit Beratung und Softwarelösung, damit sie sozusagen ihre individuelle Journey oder ihre Data Journey, wie wir immer sagen, verwirklichen können. Da geht es oftmals um die Einführung von FHIR und Interoperabilität. Und da in dem Kontext Beratung bieten wir Konzepterstellung, allgemeine Beratung, auch Profilerstellung, Ressourcendefinitionen, aber auch tatsächlich hatte ich vorher schon genannt, Konzepterstellung, aber für so datengetriebene Plattformen, überall wo Daten ausgetauscht werden, sind wir unterstützend dabei. Ist aber nur ein Teil, wie gesagt. Der zweite Teil wäre die Lösungen. Wir bezeichnen das immer als Baukastensystem, also wir bieten FHIR-basierte Plattformen an. Mit dem Wissen und der Erfahrung, die wir aus der Beratung sozusagen haben, die wir in die Produktentwicklung geben, das heißt aus einer Hand. Und ja, unsere Produktstrategie sieht dann im Grunde so aus: Wir haben im Kern diesen skalierbaren, performanten Server und drumherum, wie nach dem Baukastensystem, gibt es eben modulare Services. Sei es für die Transformation, die Integration von anderen Geräten, von Medizingeräten, Wearables oder auch Archivsystemen. Das ist im Grunde unser Wertangebot.
Ja, ich kann gerne was ergänzen. Also es geht uns im Prinzip darum, FHIR ist kein unbekanntes Begriff mehr in der Community, sich nicht mit Verordnungen in Deutschland wie ISIC, EADS etc., wie European Health Dataspace, dass FHIR eigentlich als de facto Standard definiert wird, um Medizindaten auszutauschen, entweder von Systemen an Behörden, umgekehrt oder auch zwischen medizinischen Services. Und wenn wir dann tatsächlich in der digitalen Medizin eintauchen, sehen wir immer mehr kommt der Spezialisierung. Also spezialisierte Services, sicher mit KI, spezialisierte Modelle, die eine bestimmte Diagnose zum Beispiel sehr gut abdecken können. Dann natürlich die Frage, wie kommuniziere ich dann die Diagnose, wie kommuniziere ich die Daten dann, damit ich irgendwie mit anderen Services zusammenarbeiten kann, dass ich einen Diagnosepfad abdecken kann, dass ich als EHR-System nicht nur alles selber machen muss, aber auch Third-Party-Services integrieren kann in meinem System, ohne damit wirklich mein System offen zu legen. Da muss man sich einigen auf ein Modell, was man rasch entwickeln kann, was schon vorgefertigt, also wovon Teile schon vorgefertigt sind von einer Community, was eine breite Unterstützung hat. Und dann hat es sich so herausgestellt, dass das FHIR ist. Naja, dann ist natürlich diese Data Journey. Was ist FHIR? Sind meine Daten geeignet für FHIR oder nicht? Wie könnte ich die Daten so gut wie möglich anbieten? Welche eventuelle Business Logik muss noch implementiert werden? Welche Operationen wollen wir unterstützen, Suboperationen, Datenmanagement-Operationen. Und natürlich mit Services auch, wie versioniere ich diese Daten? Das ist natürlich auch ein Schritt, die oft vergessen wird. Also es ist kein einmaliges Ding. Also meine Daten evolvieren, werden immer angereichert. Es können sich Dinge ändern, es können sich Dinge ergänzen. Das heißt, auch die Kommunikationsstandard muss mit evolvieren mit den Daten. Und das sind so diese ganze Data Journey von Anfang bis zum Evolution, das ist genau das, was wir abdecken, entweder mit Beratung oder mit Technologien Solutions.
Das heißt, ihr habt so, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch so zwei Angebote. Das eine ist die Beratungsdienstleistung, das andere ist dann aber auch konkret die Umsetzung von solchen Projekten, korrekt?
Genau, ja. Also meistens folgt das eine auf das andere, oder meistens ist die Beratung sozusagen auch vorgelagert zur tatsächlichen Lösung. Und ja, was ich noch hinzufügen wollte, ist, tatsächlich reden wir immer sehr viel über KI und AI im Kontext Gesundheit, aber niemand redet über die Strukturierung der Daten und was das denn eigentlich bedeutet. Also ein bisschen machen wir Vorarbeit für das, was danach kommen kann.
Also so eine Grundherausforderung, die ihr halt adressiert habt jetzt oder die ihr herausgefunden habt, war, dass die Datenqualität halt sehr unstrukturiert ist und mit den strukturierten Daten ermöglicht ihr sozusagen die Grundlage für viele andere Services hinten raus dann auch, oder?
Genau, also natürlich sind die Herausforderungen dann sind nicht die einzigen Herausforderungen. Also grundsätzlich ist, wenn nicht sogar die größte Herausforderung, die Fragmentierung der Gesundheitsdaten. Also es gibt wahnsinnig viel eigene Datensilos und isolierte Systeme und da gibt es sehr, sehr viele Sollbruchstellen. Und das ist ja auch natürlich eine unserer Bestrebungen, aber die na, müssen natürlich alle tatsächlich, dass wir es schaffen, diese Barrieren zu überwinden. Und weniger in Datensilos zu denken, sondern mehr in offenen Ökosystemen, ne, und interoperablen Schnittstellen. Das ist so eine der großen Herausforderungen, würde ich mal sagen.
Und wie überwindet man solche Herausforderungen? Weil gerade bei Gesundheitsdaten haben wir ja auch oftmals bewusst vielleicht auch Silos geschaffen in der Vergangenheit. Jetzt müssen wir auf der anderen Seite natürlich schauen, wie kriegen wir wieder eine Vernetzung der Daten hin, damit man möglichst gutes Ergebnis auch im Gesundheitswesen erzielt. Also ich könnte mir vorstellen, das eine sind technische Hürden, das andere sind aber vielleicht auch ganz einfach politische Ordnungsmechanismen, Vorgaben. Reagiert da euer Umfeld oder auf euer Angebot immer durchweg positiv oder ist da viel Erklärungsarbeit mit drin? Wie baut man Hürden ab in dem Fall?
Ich bin da ganz bei dir. Also sicherlich viel Erklärungsarbeit notwendig, aber die Leute, die zu uns kommen, die haben ja sozusagen schon ein explizites Interesse daran, was zu ändern. Wir haben jetzt im Dachbereich, vor allem in Deutschland, den Vorteil, dass es auch regulatorischen Druck gibt, sogar in Europa. Also insbesondere durch den EADS, da glaube ich, habt ihr auch eine Podcast-Folge schon vor einiger Zeit mal gebracht. Das ist natürlich Rückenwind für uns, weil das ist so ein bisschen leider mit der Brechstange, aber ja, es ist tatsächlich schon lange Zeit, dass sich das ein wenig ändert und das gibt uns natürlich auch ein bisschen Aufwind.
Wenn ihr das jetzt mal so an einem konkreten Praxisbeispiel vielleicht auch festmacht, damit wir so ein bisschen oder unsere Hörerinnen das sich ein bisschen besser vorstellen könnte, wie würde das denn konkret in der Praxis ausschauen? Beschreibt mal einfach so ein Projekt von Anfang bis Ende.
Ja, soll ich das
Magst du, Jo?
übernehmen? Ja, meistens ist es eine Anfrage, die sehr generell ist. Ja, wir haben von Fire gehört, wir wollen unsere Daten in Fire annehmen. Also der erste Schritt, den wir eigentlich machen, ist herausfinden, was dann eigentlich nach außen kommuniziert werden müsste. Also welche Daten muss ich kommunizieren, welche Use Cases, ist es ein bestimmtes medizinisches Feld. Also es geht wirklich um die Requirements-Engineering, erstmal herauszufinden, was eine Organisation gerne hätte. Da kann man sagen, okay, jemand hat einen Service entwickelt, so gesagt, nennen Sie KI-Service zum Beispiel, und muss integriert werden in eine Lösung. Gut, es gibt teilweise IHE, also Integrating the Healthcare Enterprise Standards, die diese Integration vorsehen, aber nicht in alle, das ist nicht wirklich ganz konkret definiert für alle möglichen Use Cases. Das heißt, manchmal möchte man sich schnell integrieren in eine Plattform oder sowas und wie geht es dann? Und können wir da Fire für verwenden? Zweitens habe ich schon erwähnt, wenn man zum Beispiel ein EAR-System hat und man macht das Offenstellen für Drittanbieter, wie könnte man dann Daten von der Drittanbieter nehmen dann so umsetzen in ein, sag mal, Custom-Format, so wie sie intern haben bei der EAR, und so mit FHIR versuchen, die Daten auszutauschen, damit die Funktionalität von der Drittanbieter den EAR-System ergänzen kann. Gut, das sieht er mal erstmal die Use Case abklären. Dann zweitens ist, was gibt es schon auf dem Markt? Weil wir fangen nichts mit nichts an. Wie gesagt, es gibt schon von Behörden ISIC-Standards definiert. Es gibt viele Profile sogar auch vom KBV. Auch in Österreich gibt es die Core Profiles. Also da ist schon viel in FHIR gemacht. Das heißt, wie kann man mit dieser vorgefertigten Profil oder Teile von Profile so schnell wie möglich der Kunde ein Ergebnis bringen, dass man sagt, okay, wir haben diese Profile, man muss dann marginal was anpassen, aber so könnte man die Daten kommunizieren mit anderen Service Providers. Das ist so, sagt man, eine Machbarkeitsstudie und ein bisschen Markt- oder Umfeldanalyse. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wir müssen nicht die ganze Data Journey abdecken. Der Kunde kann dann entscheiden, okay, jetzt ist es uns recht und übernehmen wir das, oder wir machen auch noch, was man nennt, ein Implementation Guide, eine Art von Playbook, wo man wirklich definiert, wie die Profile ausschauen müssen, angepasst an die Daten von dem Kunde, ob es noch Business-Logik implementiert werden müsste. Dafür gibt der FHIR-Standard Unterstützung in der Form von Operationen und welche Daten eventuell abgefragt werden müssten von der Kunde, so Suche, dazu gehört auch Suche, also alle diese Restschnittstelle und Restbereiche, um so ein Datenmanagementsystem auf Basis von FHIR zu implementieren, die schreiben wir dann vor. Und dann ist natürlich die Frage, wollen Sie das auch über selber implementieren? Es gibt natürlich auch Open Source Lösungen wie HAPI. Wir bieten auch auf jeden Fall zum Testen, bieten unsere eigenen Server an, damit Sie mal live sehen können, wie das schon ungefähr abläuft. Ja, und so geht es eigentlich. Und dann natürlich noch am Ende machen wir noch eine Strategie von, okay, das ist der Daten, also der Datenschnitt, also wie es jetzt ausschaut. Zukünftig EHDS zum Beispiel, wäre es strategisch gut, wenn man sich daran anpasst oder ob man andere Datenprofile, die sich weiterentwickeln, dass man die irgendwie noch mitnimmt. Also eine langfristigere Strategie geben wir dann auch noch mit und sagen, okay, man könnte sich darauf orientieren in Zukunft. Wir können das machen. Wir machen auch hin und wieder für unsere Kunden einfach ein Marktupdate von, okay, die sind neue Profile, die dazukommen, neue Implementation Guides, neue Playbooks, da tut sich gerade was, etc. So ein laufendes Prozess, was sich in der Community von FHIR tut, was sich in der Umwelt von FHIR tut, damit wir bleibend den Kunden beraten, was strategisch vielleicht wertvoll wäre.
Max, du hattest vorher angedeutet, oder das ist auch ganz klar ausgesprochen, dass es ja eigentlich bei euch ein Pivot war im ganzen Geschäftsmodell auch. Jetzt kann ich mir vorstellen, man hat zwar natürlich grundlegende Services, ein Produkt etc. schon erarbeitet, aber die Zielgruppe ändert sich, wahrscheinlich auch in irgendeiner Form das Geschäftsmodell. Dann kommt, seid ihr auch dazugekommen und habt es neu aufgebaut. Wie würdest du das denn beschreiben? War es schwierig im Sinne von das neue Geschäftsmodell zu entwickeln und der Zielgruppe dann auch klar zu machen, dass sich da grundlegend was geändert hat? Oder hättest du gesagt, hey, das ist auch immer noch einfacher, als jetzt von Haus aus irgendwas ganz komplett neu aufzubauen? Wie würdest du die Situation von damals beschreiben?
Also ich glaube, es gab ja ein bestehendes Netzwerk. Zum einen, zum anderen war das ja alles noch vor meiner Zeit. Das heißt, ich habe den Vergleich nicht. Das war sozusagen sehr viel, wie sagt man da, ein sehr, sehr freier Platz, auch um sich zu verwirklichen. Und die Kundensegmente kann man aber, glaube ich, auch nicht vergleichen. Also die sind bei uns, liegen ganz klar so auf den Herstellern eigentlich. Also Primärsysteme nennen wir es immer. Egal, ob das jetzt ein Praxisverwaltungssystem ist oder ein Krankenhaussystem oder jetzt Softwarehersteller im Allgemeinen in dem eHealth-Kontext, aber auch Medizintechnikhersteller, also wirklich die Devices herstellen und arbeiten sonst viel mit Forschungseinrichtungen. Das heißt, der einzige Überlappungspunkt gab es, glaube ich, in den Forschungseinrichtungen, wenn man das so als Kundensegment definieren will. Und ja, ich hatte es schon so ein bisschen angeschnitten vorher. Unser Fokus liegt ja schon sehr stark auf Interoperabilität und Standardisierung. Und der Markt gibt uns sozusagen da auch ein bisschen Push. Also der Trend geht immer mehr hin zu vernetzten Plattformen. Und ja, unsere Erlöse sind tatsächlich, das eine Standbein ist Dienstleistung, Beratung. Dann haben wir die projektbasierten Sachen, die wir umsetzen, und das Lizenzmodell für unsere bestehenden Services. Ist natürlich ganz anders, weil es war vorher fast eher schon so ein B2C-Geschäft und ist jetzt ein klassisches B2B-Geschäft. Ja, wenn es deine Frage beantwortet. Also wie
Total,
gesagt, ich war.
also ich finde es nur ganz spannend, weil es ist ja die, immer die Frage, setze ich auf einer grünen Wiese an? Jetzt hört sich das für mich schon auch so an, als hättet ihr schon sehr frei das Ganze dann auch neu denken
Ja.
können. Und es war so ein bisschen das Beste aus beiden Welten. Vielleicht aber noch eine angeschlossene Frage an das Geschäftsmodell. Ich habe verstanden, die Services, die ihr anbietet. Ist es denn aber vielleicht auch so, dass ihr auch immer wieder Cases seht, die wiederkommen, oder sind sie sehr individuell? Also wäre es denkbar, das zukünftig auch nochmal zu erweitern in so in eine Richtung Product Sized Services, weil man irgendwelche Cases immer wieder sieht?
Also bestimmte Dinge tauchen immer wieder auf, aber es gibt auch immer wieder, also glaube ich, jedes Projekt hat so seine Customization Needs, weil diese Systeme auch immer gewachsen sind über 10, 20, 30, 40 Jahre. So auf den einen, über den einen Kamm kann man es nicht scheren. Das macht es natürlich für uns sozusagen aufwendiger. Aber klar, also da dringen wir auch gerade in Stoßrichtungen vor. Da kann ich vielleicht bei einem nächsten Podcast mehr darüber erzählen.
Wenn du jetzt so ein bisschen das anschaust, du hast gesagt, ja, es gibt auch regulatorische Hürden gerade noch, aber die Regulatorik spielt euch vielleicht auch mit der Marktlage gerade schon auch in die Hände, weil einfach auch ein Riesendruck ist auf dem Gesundheitssystem, das zu digitalisieren, zu reformieren. Was überwiegt denn aktuell, die Hürden oder der Rückenwind?
Das ist eine schwere Frage. Also, auf dem Papier müsste man eigentlich sagen, die Regulatorik, weil da steht mit EHDS, ich glaube Ende 29, heißt es für jeden Teilnehmer End of Market, also sozusagen Out of Market, oder ist tatsächlich sehr, es ist, meine sozusagen sind auch nur noch ein paar Jahre, und es sollte eigentlich viel präsenter sein in den Köpfen, aber es gibt Personen, die sagen, dass diese Deadline nicht haltbar ist. Aber tatsächlich positionieren sich gerade sehr viele Leute, und man merkt auch im Markt, wenn man es ein bisschen beobachtet, dass sich zunehmend auch die Hersteller mehr öffnen müssen.
Worauf seid ihr denn aktuell besonders stolz? Was habt ihr, was sind so Dinge, die ihr erreicht habt, wo ihr sagt, hey, mit Black Task, da sind wir schon echt Meilensteine vorangekommen. Also es kann sich sowohl beziehen auf Projekte, die ihr umgesetzt habt, aber vielleicht auch innerhalb der Company, also die nach innen wirken. Fallen euch da spontan Dinge ein?
Also nach außen würde ich sagen, Akzeptanz in der Community, vor allem in Österreich. Also seit man mit Fire angefangen hat, merke ich, so zum Beispiel auf die Jahrestagen sind wir Standard dabei vom Hackathon, vom, sag mal, vom 1. Mal schon. Die wurde auch von uns teilweise mitorganisiert. Also wir haben da uns echt eingebracht. Auch unsere, sagen wir, Inhouse-Expertinnen werden das sehr geschätzt, sind eigentlich mehr und mehr Schlüsselrolle bekommen in Kriegen, in die INA zum Beispiel in Deutschland, aber auch hier im Haus in Österreich im Vorstand. Und auch qua Forschungsprojekte, also wir haben jetzt einige Forschungsprojekte eingereicht, teilgenommen, teilweise auch bekommen, wo FHIR vor allem in Kombination mit KI oder vertrauenswürdige KI nach der AI Act, die letztes Sommer auch durchgepusht wurde. Da ist einfach viel Nachfrage, wie man die Daten auch vertrauenswürdig modellieren kann. Also FHIR steht nicht auf sich selbst, auch Dinge wie KI und natürlich die rasante Entwicklung, die da mitmacht. Das hat auch Einfluss auf wie elektronische Daten, strukturierte elektronische Daten in der Medizin. Also ich bin schon stolz, dass wir eigentlich in kürzester Zeit in Österreich und in Deutschland schon Namensbekanntheit haben.
Vielleicht da noch eine Rückfrage, weil es jetzt schon ein paar Mal so durchgekommen ist, wie wichtig auch so eine Community-Gedanke in der, also du nennst es Fire Community, ist. Wie ist es denn hinsichtlich eures Business? Also wie wichtig ist es, da eine Reputation aufweisen zu können in so einer Community?
Super wichtig. Also Sichtbarkeit für unser Unternehmen ist tatsächlich das A und O. Jetzt auch sozusagen in der organischen Projektakquise. Mehr Sichtbarkeit sorgt natürlich auch dafür, dass man mehr kontaktiert wird, dass man mehr wahrgenommen wird. In der File-Community natürlich ist das sehr, sehr wichtig. Da kann vielleicht die Ruhe danach nochmal was dazu sagen. Aber sonst ist Networking für uns auch äußerst relevant. Ich kann hier an dieser Stelle nur die Open Healthcare Alliance nennen, wo wir auch Partner sind. Das ist tatsächlich sehr wichtig, da einen gemeinsamen Nenner zu haben, tatsächlich auch sich auf bestimmte Werte berufen zu können und dann gemeinsam, sozusagen, gemeinsam kann man immer mehr reisen, sage ich, sich zu vernetzen und die Dinge in Angriff nehmen. Also da sind wir natürlich auch zu klein dafür. Also wir brauchen die Partner und wir brauchen Synergien mit anderen Unternehmen, um auch gut anbieten zu können. Also insbesondere, sei es jetzt bei Ausschreibungen oder bei Projekten, die es sozusagen nicht so von der Stange gibt, ist es tatsächlich auch sehr wichtig.
Ja, ich bin dann vor allem tätig in der Förderakquise, so Förderfonds in Österreich. Und da ist es auch sehr wichtig, dass man, sagt man, der Ruf und an sich als Experte hat. Und bei FIRE haben wir mittlerweile Namensbekanntschaft. Wir sind namentlich verbunden an FIRE. Man weiß, was wir tun. Wir werden auch als Experten angesehen. Und ich merke bei der Förderung, und das hilft sehr viel, weil es wird immer kritischer bewertet, Forschungsakquise. Und da hilft es einfach sehr.
Max, dein Highlight, dein Meilenstein, vielleicht auch noch spannend als Ergänzung. Gibt es aus deiner Sicht etwas, worauf du besonders stolz bist?
Ja, tatsächlich, wie sich das Unternehmen entwickelt hat. Also wir waren ja zu zweit 2015 und es ist schon, wie das Form nimmt und sich auch verändert über die Laufe der Zeit. Wir sind aktuell 12 Personen und es ist schon tatsächlich schon mein Meilenstein.
Jetzt lasst uns noch mal ein bisschen einen Ausblick wagen. Wo seht ihr Blacktask in den kommenden Jahren? Gibt es irgendwie kurzfristige Ziele, die ihr euch gesetzt habt, oder auch mittelfristige? Ich meine, bei jungen Unternehmen reden wir jetzt wahrscheinlich nicht von den nächsten 10 Jahren, aber vielleicht habt ihr ja kurzfristige und mittelfristige Ziele, die ihr jetzt auf jeden Fall als nächstes angehen wollt.
Ja, also wir haben schon vor, in den kommenden Jahren der Ansprechpartner oder der führende Ansprechpartner zu werden, sagen wir mal im Dachraum für genau diese Data Journeys. Die sind, wie gesagt, ein wichtiger Bestandteil der digitalen Transformation, insbesondere im Gesundheitswesen. Und ja, ich sag mal so, nur wenn wir auf diese interoperablen, vernetzten, aber offenen Ökosysteme setzen, dann können wir den Mehrwert schaffen, der dann auch im Endeffekt eine bessere Versorgung bringt oder eine gesündere Zukunft gestalten kann. Also, wie ich vorher schon angeschnitten habe, diese Mammutaufgabe können wir nicht allein stemmen. Deshalb setzen wir eben auch auf Kooperation mit anderen Gleichgesinnten. Und ja, EADS hatte ich schon mal, also diesen European Health Data Space angesprochen. Das ist natürlich auch für die nächsten Jahre auch ein sehr interessantes Thema für uns und auch ein Meilenstein. Also da wollen wir natürlich partizipieren, ja, und tatsächlich auch Herstellern helfen, das weitgehend zu unterstützen.
Wenn wir fangen ja immer relativ persönlich, haben wir einen persönlichen Einstieg, damit wir euch besser kennenlernen. Aber wenn wir aus so einem Interview rausgehen, dann stellen wir auch allen unseren Gästen immer zwei Fragen, die wir relativ kurz gefasst immer stellen, also in der Antwort. Daher wäre es sehr spannend von euch zu hören. Lasst uns mal mit der ersten Frage anfangen. Was ist so das eine Ding, was ihr vielleicht morgens oder auch gerne tagsüber in euren Tag integriert, um ein bisschen gesünderen Tag zu haben? Gibt es da eine Sache, die euch da so vor den Kopf kommt?
Ja, ich nehme schon Zeit für ein Frühstück. Also, wenn ich nicht ordentlich frühstücke, also, dann ist mein ganzer Tag, ja, ein bisschen weniger wert. Also, ich nehme mir einfach die Zeit, auch um dann kurz den Tag mal, ja, zu planen, durch den Kopf gehen zu lassen, aber gut essen, und dann kann der Tag von mir anfangen.
Ja, ich drehe den Temperaturregler in der Dusche einfach ganz nach links. Das kommt aber daher, also ganz kalt, das kommt aber daher, dass es sonst immer so ein bisschen tropft. Das habe ich mir angewöhnt. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich einen gesundheitlichen Benefit hat, aber tatsächlich werde ich in der Früh schneller wach. Und jetzt, wo Siron sagt, Müsli ist natürlich nie schlecht. Aber du hast nach einer Sache gefragt, ja?
Die nehmen wir jetzt mit. Das
Ah,
ist, würde
okay.
ich sagen, das ist eineinhalb Sachen.
Müsli mit den Kindern, würde ich sagen, ne? Am
Ja,
Frühstückstisch.
das ist doch schön. Und die zweite Frage: Gibt es einen Gesundheitsmythos, wenn ihr heute damit aufräumen könntet, welcher wäre das?
Vielleicht verbunden mit Müsli, aber der Mythos Kohlenhydraten machen dick. Also ich bin auch mit Fitness, wegen Fitness habe ich mich natürlich auch einigermaßen mit Ernährung beschäftigt und was man für Fitness braucht zum Abnehmen, Massen zu gewinnen, also Muskeln. Und ja, also diese Diäten und Kohlenhydraten machen dick. Also solche Sachen denkt man ja, nein,
Ja,
also eher nicht.
da würde ich mich gleich einreihen mit was sehr Gewagtem. Ich hoffe, die Resonanz ist positiv. Also Salz ist ungesund. Finde ich persönlich jetzt auch für mich ein Mythos. Es gibt so eine relativ umfassende oder ich glaube die größte Längsschnittstudie. Wie heißt die? Framington Heart Study, die auch herausgefunden hat, dass für 1% der Bevölkerung eben kontraproduktiv ist, in Salz zu reduzieren. Da werden mir jetzt viele Kliniker wahrscheinlich widersprechen. Aber das hat auch so ein bisschen mit meiner Seltenerkrankung und mit meinem Wissen, das sich da angereichert hat, zu tun. Aber das ist generell, vielleicht kann man sagen, dass ja, man vorsichtiger sein sollte mit dem Verteufeln oder dem besonderen Hervorheben von gewissen Speisen und Dingen. Ne?
Wenn, also vielleicht machen wir es andersrum. Wer sollte sich denn unbedingt bei euch melden und wo findet man mehr Informationen zu euch persönlich vielleicht auch zum Austausch, aber auch über Black Task?
Also natürlich auf einer Homepage, aber auch im direkten Kontakt per E-Mail. LinkedIn ist tatsächlich auch immer ein Versuch wert. Und ja, jeder, der tatsächlich Interesse oder auch Fragen hat zum Thema Fire, kann uns gerne kontaktieren. Und ja, also wir versuchen natürlich, dass die Eintrittshürde für Fire gering bleibt. Und würden natürlich uns sehr freuen, wenn wir sehr viele weitere Leute dafür begeistern können.
Dann erstmal an dieser Stelle herzlichen Dank für eure Zeit. Wir hören uns ja nochmal in der nächsten Woche wieder und da werden wir noch ein bisschen mehr erfahren über euren Alltag und eure Tipps, die ihr für ja, angehende Gründer, Gründerinnen habt. Daher erstmal an dieser Stelle danke und die Links packen wir natürlich auch in die Shownotes.
Vielen Dank.
Vielen Dank.